nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von nur Golf hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und hinter uns liegt eine Woche voller Premieren in der Golfwelt. Auf der European Tour erlebten wir ein brandneues Format, das Belgian Knockout, zwei Runden Zielspiel und die 64 Besten, die qualifizierten sich dann für die K.O.-Phase am Wochenende. Die wurde im Matchplay ausgetragen, aber nicht im uns bekannten und geläufigen Format, sondern nach Zielspielregeln über jeweils 9 Loch. Spannende Sache und wir schauen gleich mit den Kollegen von golfpost.de zurück. Zurück auf dieses Turnier. Tobias Hennig und Robin Bulitz waren vor Ort in Antwerpen und haben die Stimmen der Sieger für uns mitgebracht. Und gleich mehrere Premieren gab es auch auf der PGA Tour zu feiern. Aaron Wise, der gewann das AT&T Byron Nelson und damit seinen allerersten großen Titel. Und das bei der Premiere dieses Traditionsturniers auf einem neuen Kurs, nämlich im Trinity Forest Golf Club vor den Toren von Dallas. Ein Linkskurs mitten in Texas. Auch das eine absolute Premiere. Und für Aaron Wise war es der erste Start beim 26. Event auf der Tour. Und das auch noch in seiner Rookie-Saison. Wir haben also einiges zu besprechen, wenn wir zur PGA-Tour kommen, hier gleich mit unserem Experten Felix Haselsteiner. Und dann gab es auch noch großen Jubel bei Miguel Ángel Jiménez. Der Spanier hat nämlich in seiner Karriere schon einiges gewinnen können, aber bisher noch nie ein Major. Das sollte sich aber an diesem Wochenende ändern. Da hat er nämlich auf der Champions-Tour zugeschlagen und beim Regents Traditions, dem ersten Major der Saison, endlich diese Scharte ausgewetzt. Miguel Ángel Jiménez gewann mit 3 Schlägen Vorsprung vor Joe Durant, Gene Sowers und Steve Stricker und konnte sich am Ende genüsslich seine Siegzigarre anstecken. Bernhard Langer, der blieb am Ende auf Rang 11. 6 Schläge Rückstand hatte der Deutsche, der eigentlich angepeilt hatte, den Sieg-Hattrick beim Regents Traditions zu schaffen. Die beiden Vorjahresauflagen hatte er nämlich gewonnen, aber Langer wird's verschmerzen können. Und auch bei den Damen auf der LPGA-Tour, da gab es eine Premiere zu feiern. Aria Yutanugan nämlich, die feierte ihre Rückkehr auf das Siegerpodest und ihren ersten Saisonsieg. Sie kam zwar ohne große Erwartung nach Williamsburg zum Kingsmill Championship, aber der Platz und auch das Turnier, das weiß man, das liegt ihr alles. Und das bewies sie dann in diesem Jahr erneut. Yutanugan jubelte am Ende den zweiten Titelgewinn dort innerhalb der letzten 3 Jahre. Und Yutanugan ließ sich auch von diversen Unterbrechungen wegen heftiger Regenfälle und der Verkürzung des Turniers auf 3 Runden nicht aus dem Konzept bringen. Sie behielt dann auch im abschließenden Stechen gegen Nasa Hataoka und Inji Chun die Nerven und mit einem 15-Fuß-Putt am zweiten Extralauf brachte sie dann die Entscheidung unter Dach und Fach und feierte ihren 8. Titelgewinn in ihrer Karriere auf der LPGA-Tour. Und dort in Williamsburg gab es auch aus deutscher Sicht gute Nachrichten. Caroline Masson nämlich und Sandra Gahl, die landeten beide in den Top 10. Caroline wurde mit 5 Schlägen Rückstand geteilte 7. Sandra landete auf dem geteilten 10. Platz. Masson nutzte eine 67 am Schlusstag, um 10 Plätze nach oben zu klettern. Gahl hatte dort mit den nasseren Grüns am Schlusstag ein paar Probleme. Ihr gelangen nur 2 Birdies und mit ihrer 17 fiel sie noch 2 Plätze zurück. Aber unterm Strich kann man wirklich sagen, starke Vorstellung der deutschen Damen. Und diese Vorstellung wurde von Letizia Ras-Anderita dann noch komplettiert. Als geteilte 71. landete auch sie immerhin im Preisgeld. Soweit in aller Kürze die Champions Tour und LPGA Tour und wir schauen jetzt etwas länger und ausführlicher zum AT&T Byron Nelson und gleich nach einer kurzen Pause meldet sich Malte Asmus zurück, dann mit Felix Haselsteiner, unserem Experten, der ganz genau auf die PGA Tour geschaut hat und diesen neuen Platz, diesen Linkskurs in Texas unter die Lupe genommen hat.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Tour
Tous les Jours. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les Jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Das AT&T Byron Nelson jetzt Thema bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Das feierte, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Premiere in diesem Jahr, denn zum ersten Mal wurde es an einer neuen Location ausgetragen. Trinity Forest Golf Club, ein Club vor den Toren Dallas, also so ungefähr 10 Minuten entfernt von Downtown Dallas. Und dort feierte eben dieses Turnier jetzt seine allererste Ausrichtung, ist von Irving rübergezogen auf diesen Platz. Wir gucken mal auf diesen Platz und wir gucken vor allen Dingen auf den Sieger dieses Turniers, denn auch für den war es eine Premiere. Aaron Wise, der hat seinen allerersten Titel auf der PGA Tour feiern können im erst 26. Karrierestart und das auch noch in seiner Rookie-Saison. Also ziemlich viele Premieren bei diesem Turnier beim AT&T Byron Nelson, und bei uns ist mit von der Partie, um dieses Turnier zu analysieren, auseinanderzunehmen, unser Experte Felix Haselsteiner. Hallo Felix.
Guten Morgen, hallo.
Ja, lass uns zunächst mal über diesen Platz sprechen. Das ist ja was ganz Besonderes für amerikanische Verhältnisse, dieser Kurs, denn er ähnelt überhaupt nicht dem typischen amerikanischen Parkland-Layout. Das ist eher ein Linkskurs, der dort im Trinity Forest Golf Club von Ben Crenshaw hingesetzt wurde.
Das ist es tatsächlich, und es ist ja sehr ungewöhnlich für die PGA Tour, dass man so ein Layout mal sieht, weil auf sowas setzen sie eigentlich nur zu den US Open oder zum PGA Championship mal. Aber auf normalen PGA Tour Events ist man doch meistens auf klassischen amerikanischen Plätzen mit viel Wald irgendwie zu Hause, und ganz interessant zu sehen. Also wie gesagt, ein Platz kommt von Kurt Crenshaw, einen der, ich würde sagen, bekanntesten Designer-Duos in den letzten Jahren in den USA, haben gerade auch solche Plätze wie Pinehurst, Pinehurst No. 2 haben sie komplett neu designt und haben einen tollen Platz in Florida gebaut, den Stream Zone, wo wir, denke ich, auch in den nächsten Jahren irgendwann mal ein großes Turnier sehen werden. Also ist vielleicht sogar das heißeste Architektenduo, das da im Moment rumläuft, und insofern war es eine Frage der Zeit, bis einer der Plätze, die sie eben bauen, wieder reinkommt. Und diese Plätze zeichnen sich aus durch relativ breite Fairways, was den Amerikanern eigentlich immer liegt oder wichtig ist. Der Kombination, dass dieses breite Fairway aber nur scheinbar breit ist, weil du bist zwar sicher, wenn du sozusagen keinen optimalen Schlag hast, aber um ein Grün optimal anspielen zu können, musst du dich auf diesen Fairways trotzdem richtig platzieren und auf der richtigen Seite liegen. Und insofern ist es so eine ganz interessante Herangehensweise, dass man eben nicht sagt, okay, wir brauchen ein schmales Fairway und wenn du nicht auf dem Fairway bist, bist du im Wald, sondern wir bauen viel Platz, aber du musst trotzdem an die richtige Stelle schießen, damit du einen perfekten Schlag aufs Grün hast. Und das ist so eine ganz interessante Herangehensweise, die das so ein Golfturnier sehr interessant macht, auch wenn sie vom Fernseher weg oft etwas schwer zu verstehen ist.
Sah auch, wenn man jetzt mal von oben geguckt hat, also diese Bilder aus den Hubschraubern eingeblendet gekriegt hat, ein bisschen komisch aus, weil das ganze Ding heißt Trinity Forest Golf Club. Es ist aber auf dem ganzen Platz, typisch Linkskurs, natürlich kein Baum dann auch zu sehen, der dann in irgendeiner Weise stören könnte. Aber du hast die Schwierigkeiten schon genannt. Was noch dazu kommt, die Grüns, die vor allen Dingen an den ersten 3 Tagen sehr, sehr schnell waren und sehr, sehr schwer auch einzuschätzen sind.
Genau, also die Grüns sind das, was ein Linkskurs ja so ausmacht, dass die waren auch sehr hart, haben sehr wenig Spin angenommen, was für amerikanische Verhältnisse ja sehr besonders ist, weil normalerweise zeichnet das die amerikanischen Plätze aus, dass sie unheimlich receptive sind, also unheimlich viel Spin annehmen, und das hatte man gestern überhaupt nicht, und insofern hatte man diese Woche überhaupt nicht. Wir werden gleich nochmal auf die Situation gestern zu sprechen kommen. Die war ein bisschen anders, weil in der Früh hat es doch einiges an Regen runtergehauen. Hat ja auch lange Zeit so ausgesehen, als könnte man gar nicht spielen, und sie haben dann auch sehr spät angefangen. Und deshalb hat sich der Platz gestern stark verändert. Für die letzte Runde war deutlich weicher, und es hat sich natürlich sofort auf das Scoring ausgewirkt.
4 Stunden musste gewartet werden, bis dann tatsächlich angefangen werden konnte mit der Schlussrunde beim AT&T Byron Nelson. Und ja, auf dieser Schlussrunde hat sich dann Aaron Wise, der Rookie in dieser Saison oder einer der Rookies, der von der Web.com Tour kam, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat seinen Stiefel durchgespielt, seine Führung nach 54 Loch am Ende behauptet. Die hatte er ja schlaggleich mit Mark Leishman gehabt, aber er hat sich abgesetzt. Mit einer 65 hat er am Schlusstag dann seinen allerersten Titel eingefahren, war übrigens der 500. PGA Tour Sieg eines ehemaligen Web.com Tour Mitglieds, auch um das nochmal als, ja, bemerkenswerte Statistik anzubringen. Aber Felix, lass uns erstmal hören, was Aaron Wise nach seinem Sieg dann bei den Kollegen von CBS gesagt hat.
Oh, it's awesome. You know, I get to plan my schedule. This is huge for me. The majors, you know, getting up in there in the FedEx Cup, you know, definitely in the playoffs now. It's huge. It's a dream come true to win this one.
Also die typische Siegerfloskel am Ende, aber man hat es ihm wirklich angesehen. Das war wirklich ein Traum, der für ihn wahr geworden ist. Der erste große Titel hatte sich bei ihm aber in den letzten Wochen auch schon angedeutet. Der war unheimlich formstark.
Ja, das hat sich in den letzten Wochen und Monaten schon angedeutet. Also Aaron Wise ist so, gilt so als einer der next big thing oder next big players auf der PGA Tour. Auch weil man sich nur seine gesamte Karriere anschauen muss. Also der ist hat eine absolut perfekte College-Karriere gespielt in Oregon, ist 2016 dort NCAA-Champion geworden mit seiner Universität und hat auch noch das Single-Championship gewonnen, was in Amerika einfach immer eine Aussagekraft hat, weil diese, also ich sag mal so, jeder große Spieler, der heute irgendwo auf der PGA-Tour rumläuft, hat in seiner College-Karriere irgendwas ganz Besonderes gemacht und Aaron Wise kann das auch schaffen, weil ihm das zugetraut wurde. Und dann hat er wirklich nur ein Jahr auf der McKenzie-Tour gebraucht und ein Jahr auf der Web.com-Tour, um jetzt auf die PGA-Tour zu kommen und hat dort auch jetzt wieder gewonnen. Also das zeigt schon, dass dass man da so einen geradlinigen Weg geht, ist schon sehr beeindruckend als junger Spieler. Und ja, was mir das dann am besten gefallen hat, ist, ich meine, beim Wells Fargo hat er ja noch gegen Jason Day knapp den Kürzeren gezogen als geteilter Zweiter. Und hat da vielleicht nochmal so diesen letzten Schritt gemacht, dass er gestern mit Mark Leishman, einen sehr erfahrenen Spieler, in der letzten Runde gespielt hat. Und Mark Leishman ist schon jemand, der dich auch echt ermüden kann, weil er einfach so ein Ballstriker ist. Und das war sehr beeindruckend zu sehen, was Aaron Wise da gestern geschafft hat, dass er wirklich mit Birdies auf Loch 4, Loch 5, Loch 7, 8, 9 und auf Loch 10 wirklich so eine Serie hingelegt hat, die einfach diese 3-4 Schläge Unterschied ausgemacht hat und sich da, wo er sich absetzen konnte. Und danach hat er die Ruhe und hat dann einfach nur eine solide Paarrunde auf den letzten 7-8 Löchern gespielt. Und das war schon wirklich beeindruckend zu sehen. Gab auch schon erste Stimmen, die ich da aus Amerika gelesen habe, wo dann irgendwie kam Aaron Wise ist Rory McIlroy 2.0. Also das ist schon... The Kid is the Future. Also das ist schon ein Name, den wir uns auf jeden Fall merken müssen.
Das werden wir auf jeden Fall. Du hattest das Wells Fargo schon angesprochen. Das hat er auch selber hervorgehoben als, ja, so ein wichtiges Learning auf dem Weg zu diesem Titel jetzt beim AT&T Byron Nelson.
Just a ton of self-belief, you know. It was always there, but to do it on the stage, to know I've done it, you know, really helped me today. I felt oddly calm all day long and to pull that off and to play as good as I did bogey-free today was awesome.
Ja, die Ruhe, die er dann eben jetzt auf den Platz gebracht hat, als Resultat aus diesem gewonnenen Selbstvertrauen nach Platz 2 bei der Wells Fargo. Also von Aaron Wise werden wir sicher noch eine ganze Menge hören. Bei Mark Leishman, da ging es dann auf der Schlussrunde auch nicht schlecht zur Sache. Eine 68 gespielt, aber das reichte eben nicht. Doch ein paar sehr viele Bogies, gerade auf der Back 9 dann eingespielt, 2 Stück.
Ja, Mark Leishman hatte einfach... Das ist dann immer dieser Effekt, wenn dein Playing-Partner dir so wegläuft auf den ersten 9 Löchern oder auf den ersten 10, so wie Aaron Wise es geschafft hat, musst du natürlich unheimlich viel riskieren. Und wenn man sich dann nur, also wir wissen ja, beim Golf ist auf einer Scorecard sind keine Bilder drauf. Und wenn man sich dann nur die Scores anschaut, schaut das eben schnell so aus, als hätte man einfach dann schlecht gespielt. Heißt es gar nicht immer, weil es heißt einfach, dass man wahnsinnig aggressiv gespielt hat. Also Leishman ist dann natürlich einer, der auch auf jeden Eagle spielt und jede Fahne attackiert und musste er machen, um Aaron Wise auch irgendwie zu bekommen. Hat dann nicht geklappt, aber wie gesagt, es ist schon, ich würde da jetzt eher weniger Mark Leishman kritisieren als Aaron Wise hervorheben, dass man das so cool unterspielt gegen so einen erfahrenen Spieler und mehrmaligen PGA-Tour-Sieger wie Mark Leishman. Da muss man echt den Hut ziehen.
Mark Leishman aber muss man auch hervorheben für einige Statistiken, unter anderem, dass er eben in dieser Woche die meisten Eagles zusammen mit Hudson Swafford gespielt hat. 3 Stück waren es an der Zahl, 1 davon gab es auch auf der Schlussrunde an der 5. Da hat er einmal wieder zugeschlagen.
Ja, ich muss auch noch kurz eine Statistik, die ich mir rausgeschrieben hatte, die mich wirklich tief beeindruckt hat. Aaron Wise hat über die Woche 91% Greens in Regulation getroffen. Ja. Also das ist so eine Statistik, die habe ich wirklich, glaube ich, fast noch nie gesehen, dass jemand 9 von 10 Greens über 4 Tage auf einem PGA Tour Event trifft. Das ist wirklich beeindruckend und das hat ihm natürlich komplett den Weg geebnet.
Und er hatte ja auch am zweiten Tag eine 63 gespielt, also eine der niedrigsten Runden in diesem Turnier. Die niedrigste Runde, die war Mark Leishman gleich zum Auftakt gelungen, eine 61 dort gespielt. Natürlich einen neuen Clubrekord dann aufgestellt. Den Tournament-Record allerdings um einen Schlag verpasst. Der steht bei 60, haben gleich mehrere Spieler in den letzten Jahren mal aufgestellt. Allerdings auf einem anderen Platz. Den Rundenerfolg oder die beste Runde des letzten Tages, den hat er allerdings Brandon Grace sich gesichert. Eine 62 gestern gespielt, an seinem 30. Geburtstag.
Ja, Brandon Grace ist einfach ein Linkscore-Spieler. Also hat seine berühmteste Runde war ja damals beim Open Championship, wo er auch eine 62 gespielt hat. Damals bis heute die niedrigste Runde jemals bei einem Major. Und er mag einfach dieses Linkscore-Layers, hat er auch selber dann im Interview noch gesagt, wo er einfach gemeint hat, es ist ein bisschen verzeihender und es passt einfach in sein Eisenspiel sehr gut rein. Und ja, war interessant zu sehen, wie so ein Event, das mal nicht auf einem klassischen Platz stattfindet, eben auch mal wieder Leuten die Chance gibt, wie Brandon Grace, die dann natürlich sich vielleicht wohler fühlen.
Eine 62 auf dem Linkskurs ist für Brandon Grace ja auch nichts Neues. The Open, erinnern wir uns, da hat er es auch schon mal geschafft. Die niedrigste Runde, die jemals bei einem Major gespielt wurde.
Richtig. Also. Das ist schon, wie gesagt, also er kann diese Plätze spielen. Ich weiß ja nicht, warum, weil in Südafrika ist eigentlich jetzt nicht für Linkskurses bekannt. Aber naja, es liegt ihm auf jeden Fall und deswegen, ich bin auch so, dass man Brandon Grace auf jeden Fall für die Open Championship wieder auf dem Zettel haben muss, weil hat wirklich spielt eine sehr starke Saison bisher. Also hat noch keinen Cut verpasst bei den Events, der jetzt gespielt hat auf der PGA Tour. Und das ist ja schon immer ein klares Indiz, dass er sich immer in Contention bringt und war jetzt, ich glaube, geteilter 8. beim Valspar Championship und auch sonst immer wieder unter den Top 20. Also ist so ein Kandidat, den man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte.
Hat allerdings auf der PGA Tour seit 2016 nicht mehr gewonnen, damals das RBC Heritage bei sich auf die Liste gekriegt. Aber vor einem Monat knapp, am 25. April Vater geworden, Sohn Roger wurde geboren. Vielleicht war er jetzt auch mal ganz froh, dem Babygeschrei mal zu entkommen und sich mal auf was anderes zu konzentrieren, ein bisschen Golf zu spielen. Aber mit Platz 3 im Gepäck, da darf man dann ja auch gerne wieder nach Hause kommen. Streng genommen, 2. Südafrikaner innerhalb der Top 3, denn Aaron Wise ist zwar Amerikaner, wurde aber in Südafrika geboren. Vielleicht sind da dann doch irgendwelche genetischen Bedingungen oder irgendwelche, die dann das Linkskurs-Golf dann doch irgendwie noch beflügeln. Apropos Linkskurs, wenn wir auf den geteilten 9. gucken, Adam Scott, das ist ja auch einer, der durchaus auf Linkskurses aktiv werden kann und auch erfolgreich sein kann. Er hat seine erste Top-10-Platzierung in diesem Jahr geholt, damit diesen Aufwärtstrend, der ja in den letzten Wochen bei Adam Scott auch zu verzeichnen war, nochmal unterstrichen. Hat nur leider nicht ganz gereicht, um sich jetzt schon für die US Open zu qualifizieren. Ganz knapp hat er es verpasst. Er muss jetzt noch ein bisschen nachsitzen, aber vielleicht tut mehr Spielpraxis, gerade auch seinem Putting, doch mehr jetzt gut, dass er eben auch das, was er jetzt gezeigt hat, das verbesserte Putting, dass er das so ein bisschen konservieren kann.
Ja, aber es ist schon erschreckend, oder es zeigt dir halt, wie viele junge Spieler da im Moment rumlaufen, die da echt angreifen. Wenn du siehst, wie schwer sich Leute wie Adam Scott tun, also war immer über die letzten Jahre so einer der besten oder Spieler mit dem besten Ballstriking, Spieler mit dem besten Schwung auf der PGA Tour. Nur im Moment reicht es nicht mehr aus, um sich sicher für die US Open zu qualifizieren. Und das ist natürlich schon, ich glaube, das ist so ein Moment, wo du dann auch als Adam Scott merkst, okay, irgendwas muss ich bei mir umstellen und irgendwie muss ich mich ein bisschen neu erfinden, um da wieder mithalten zu können. Und das wird sehr interessant sein, ob er das jetzt noch schafft, jetzt in der kurzen Frist sich für die US Open zu qualifizieren, weil ich meine, seien wir ehrlich, für jemanden wie ihn, der immer noch ein enormes Standing hat, ist es natürlich schon, wäre das natürlich schon eine Katastrophe, wenn man dann Major verpasst, ja. Also insofern hat das Priorität. Und ja, ist eine ganz interessante Form von Druck, dass man auf einmal dringend eine Top 5 Platzierung braucht, um mal wieder bei dem Turnier dabei zu sein. Und das, ich glaube, das hat er das länger nicht gehabt.
Auf jeden Fall geht's in Sachen Putting bei ihm wieder bergauf. In Sachen Putting hat jemand größere Probleme, der auf dem geteilten 21. Platz nur gelandet ist. Jordan Spieth, der kennt den Kurs eigentlich, hat ja zu Beginn der Woche auch schon gesagt, naja, man kann auf diesem Kurs sowohl -7 als auch +7 spielen, je nach Bedingungen. Da kann es dann auch schon mal sehr bergab gehen. Für ihn jetzt mit einer -11 weit weg vom Spitzenreiter, aber wenn man sich das Spiel Tito Green anguckt, ganz weit vorne mit dabei, wenn der jetzt nur seine Putting-Probleme endlich mal in den Griff kriegen würde.
Ja, aber ist es nicht unglaublich, dass ich würde sagen, der beste Putter, den wir in den letzten Jahren auf der PGA Tour gesehen haben, derart sein Putting verloren hat. Also wirklich auf eine Art und Weise, wo er ja selbst kurze Putts einfach im Moment nicht liegen, ja, und das ist wirklich fatal zu sehen, vor allem wenn man sich seine Greens and Regulations Sache anschaut. Also er ist Dritter auf alle PGA Tour Turniere gesehen, wenn es um Greens and Regulation geht, hat eine überragende Quote, was das angeht, spielt mit seinen Eisen vielleicht so gut wie er noch nie in seiner Karriere gespielt hat. Und trotzdem kriegt er die Scores nicht zusammen, um eben ganz vorne anzugreifen. Und ich bin sehr gespannt, wie ihm jetzt das Memorial liegt, weil er da eigentlich, er hat auch gestern im Interview nochmal gesagt, sich auf den Greens nochmal deutlich wohler fühlt, weil er die immer sehr gut gelesen hat und die ihm irgendwie besser lagen. Und ich glaube halt, du musst Jordan Spieth einfach, so wie er im Moment spielt, bei jedem Turnier unter die Top 3 tippen, weil es ist wirklich nur der eine Schläger, der ihm fehlt, um im Moment da alles im Grund und Boden zu spielen.
Gerade auch im Colonial, da hat er auch selber gesagt, da kann ich auch gut oder vorne mit dabei sein, selbst wenn ich mein A-Game nicht auspacke, das liegt mir einfach. Das ist einfach ja auch so eine Art Wohnzimmer vielleicht von ihm. Mal gucken, ob er es dann in der nächsten Woche da unterstreichen kann. Wenn wir ganz weit runterscrollen im Leaderboard, dann finden wir irgendwann auch unsere beiden deutschen Teilnehmer Stefan Jäger und Alex Shaker. Beide am Cut gescheitert, beide nach den ersten zwei Tagen also schon rausgeflogen, beide am Ende mit -2 eben den Cut nicht geschafft. Stefan Jäger, da hatten wir ja gehofft, nach dem Sieg letzte Woche in Knoxville auf der Web.com-Tour, das würde so einen kleinen Push geben und ihm, er hat auch selber gesagt, Momentum verschaffen, dass er dann eben umsetzen kann für gute Resultate, dann jetzt auch auf der größeren Tour. Hat nicht ganz funktioniert. Wo würdest du sagen, auch wenn man von ihm natürlich wenig Bilder gesehen hat, woran lag's?
Es ist echt schwierig zu sagen, dass ich glaube, das ist eine sehr psychologische Sache, die man vielleicht gar nicht außen im Moment ablesen kann, wo sich Stefan Jäger das so schwer tut. Dass er einfach dieses Gefühl hatte auf der Web.com, wirklich, ja, irgendwo der, ich will nicht sagen Star zu sein, aber natürlich mit einem anderen Gefühl umzulaufen. Also da weiß er, dass er gewonnen hat, da weiß er, was er kann und auf einmal bei der PGA Tour ist man halt wieder einer von vielen, spielt zu schlechteren Zeiten und hat einfach so ein Druckgefühl, dass man da jetzt wieder mithalten muss. Und ich glaube, das verändert einfach alles an einem Golf schon. Und ja, es ist absolut schade, dass er das nicht geschafft hat, sich da jetzt wieder nach vorne zu spielen, weil ich glaube, das war das erste Mal, dass die also die PGA Tour hat ja immer auf pgatour.com diese nette Liste mit Guys to look out for this week. Und da war zum ersten Mal Stefan Jäger dabei auf Platz 13, weil sie gesagt haben, dass wer auf der Web.com Tour gewinnen kann, kann auch auf der PGA Tour gewinnen. Und das stimmt natürlich. Und ich glaube nur, wenn man jetzt in die nächsten Monate schaut, ist nur das Problem für Stefan Jäger, dass die großen Turniere auf der PGA Tour, wie jetzt auch Wells Fargo, AT&T, Byron Nelson, die sind schwer zu gewinnen für jemanden wie Stefan Jäger, weil das sind einfach von dieser alten Generation auch noch so viele dabei, dass die Wahrscheinlichkeit sich einfach erhöht, dass irgendeiner die perfekte Woche erwischt. Mhm. Und ich glaube, er muss einfach darauf hoffen, dass er bei einem dieser normalen Turniere, die dann jetzt danach kommen, also John Deere Classic und so weiter, ist ja alles noch in den nächsten Wochen dabei, dass er da vielleicht einmal dieses Top-5-Ergebnis schafft, das er braucht, um sich auch selber endgültig zu zeigen, dass er es schaffen kann.
Und in 4 Wochen wird er ja auch rüberkommen nach Deutschland, wird die BMW International Open in Pulheim vor den Toren Köln spielen und da sind auch wir von meinsportradio.de vor Ort, werden live alle 4 Tage für euch übertragen. Lass uns noch über Alex Shaker sprechen, auch am Cut gescheitert. Ich habe es gesagt, gleiche Schlagausbeute am Ende wie Stefan Jäger gehabt. Der hat ja schon bewiesen, dass er es kann auf der PGA Tour und auch bei den großen Jungs letztlich und auch in größeren Feldern ja auch tolle Ergebnisse schon geholt. Ist es bei ihm langsam so der Zahn der Zeit, der nagt?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also Alex Shaker, das ist einfach, er ist halt einfach er war schon immer ein PGA-Tour-Spieler, der da echt an seinem Limit gespielt hat. Und wenn natürlich dann irgendwann der Punkt kommt, wo, ich habe es vorher gesagt, also wenn sich Adam Scott schwer tut, mit diesen ganzen jungen Spielern mitzuhalten, die einfach nochmal länger sind als er, die nochmal genauer sind als er, dann wird es natürlich schwierig für einen Spieler wie Alex Shaker, der da auch noch rumspielt. Und es ist trotzdem interessant, dass ihm eigentlich so ein Platz liegen müsste, wo Lenny da nicht mehr alles ist. Und ja, hat mich schon ein bisschen gewundert, dass er da nicht seine Erfahrung etwas besser genutzt hat. Aber naja, ich glaube, dass Alex Shaker sicher nochmal die Chance bekommen wird, irgendwo vorne dabei zu sein, und so wie ich ihn kenne und wie er uns das auch bewiesen hat, wird er die dann nutzen und sich wieder irgendwie für die nächste PGA-Tour-Saison qualifizieren. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu.
Wir drücken ihm die Daumen, werden natürlich den Weg weiter verfolgen. AT&T Byron Nelson, Aaron Wise gewinnt mit minus 23 3 Schläge vor Mark Leishman und 4 Schläge vor Brandon Grace, JJ Spawn und Keith Mitchell, die sich alle den 3. Platz teilen, die beiden Deutschen, wie eben gehört, nicht im Cut. Das war unsere Berichterstattung vom AT&T Byron Nelson. Ich sage vielen Dank an Felix Haselschneider.
Sehr gerne, vielen Dank fürs Einladen.
Und bei uns hier auf Nurgolf oder bei Nurgolf auf meinsportradio.de geht's gleich weiter mit dem Blick auf die European Tour und dann gibt's das Belgian Knockout.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Das Belgian Knockout in Antwerpen ist beendet und hier bei Nurgolf ziehen wir jetzt eine Bilanz dieses neuen Turniers, dieses neuen Turnierformats, was in dieser Woche in Antwerpen in Belgien die Premiere gefeiert hat. Nach 18 Jahren ist die European Tour zurückgekommen nach Belgien und das mit diesem neuen Format, was ja Thomas Peters sich überlegt hat, was im Grunde, das hat er gestern den Kollegen von dem Golf Channel erzählt, aus einer Kooperation mit dem Sänger von One Direction kam. Bei uns ist unser Kollege Tobias Hennig von golfpost.de, der zusammen mit seinem Kollegen Robin Bulitz bei diesem Turnier vor Ort war. Golfpost.de ist Medienpartner des Belgian Knockout gewesen. Robin, Tobi, erstmal hallo.
Hi Malte.
Tobi, eine Kooperation zwischen einem Golfer und einem Musiker, das kommt auch nicht so oft vor.
Nee, das stimmt. Wobei der junge Mann von One Direction, wenn ich mich recht entsinne, ja auch sehr, sehr eng befreundet mit Rory McIlroy ist und absolut golfverrückt. Der hat auch schon mal, glaube ich, auf dem Turnier von der Challenge Tour teilgenommen. Der ist also wirklich sehr, sehr umtriebig. Ich kenne leider seinen Namen nicht, weil es wirklich absolut nicht meine Musik ist. Aber der ist ein Riesengolf-Fan und da ganz gut vernetzt anscheinend.
Neil Horan heißt er. Ich kenne auch seine Musik nicht wirklich. Ich bin mit dem Gesamtwerk von One Direction auch nicht so vertraut. Ist auch nicht mehr ganz meine Generation und nicht meine Musik. Aber auf jeden Fall fürs Golf hat er offensichtlich ja ein Händchen und einiges auch bewegt. Denn dieses Format, wir haben ja in den letzten Tagen auch hier auf meinsportradio.de drüber berichtet. Ihr habt auf golfpost.de viel drüber geschrieben. Diese Mischung aus Zählspiel und Matchplay in Zählspielform über jeweils 9 Loch, das ist schon was man sich durchaus angucken kann.
Definitiv. Ist eine super kurzweilige Sache. Also wirklich toll anzuschauen. Ich habe jetzt natürlich keinen Eindruck davon, wie es am Fernsehen rüberkommt. Ich habe mich aber gerade genau darüber mit einem Kollegen unterhalten und die hatten das Feedback, dass es auch am Fernsehen wirklich gut angenommen wurde und gut rübergekommen ist, viel Spaß gemacht hat zuzusehen und ja, wenn man mitläuft, das ist sowieso cool. Also hat einen riesen Spaß gemacht und ja, Keith Pelley, der hat hier tatsächlich gerade bei der Siegerehrung noch gesprochen, den hat man extra einfliegen lassen, der Chef der European Tour, auch total begeistert von dem Format und ja, ihm hat es auch super gut gefallen und er hat auch nochmal so ein bisschen die Geschichte Revue passieren lassen, wie Thomas Peters vor 2 Jahren auf ihn zukam und meinte, er würde so gerne ein Turnier in Belgien machen, ob man sich da nicht zusammenfinden könnte und er würde das gerne ein bisschen in einem neuen Format machen, ein bisschen anders machen alles und ja, das hat super geklappt. Hier waren heute auch wieder sehr, sehr viele Fans auf der Anlage, hat einen riesen Spaß gemacht und Keith Pelley hat auch soeben verkündet, das erfahrt ihr jetzt quasi noch vor allen anderen. Auch 2019 wird es einen Belgian Knockout geben.
Also, das ist doch eine tolle Nachricht. Das Format darf also wiederkommen, darf sich noch einmal bewähren. Und einer, der aus belgischer Sicht leider schon früh ausgeschieden ist. Gut, Thomas Peters, das hatten wir gestern schon berichtet, der war ganz früh ausgeschieden. Der hatte gegen Max Kiefer nämlich in der ersten Knockout-Runde den Kürzeren gezogen. Und Nicolas Colserz, das war gestern der dann für Belgien so ein bisschen die Ehre gerettet hat, der sich in den Schlusstag gerettet hat, dort aber dann im Viertelfinale auch die Segel streichen musste. Der hat sich trotz seiner Niederlage dort allerdings sehr positiv auch über dieses Event geäußert. Wir hören mal in seinen O-Ton rein, den haben Tobi und Robin eingefangen.
It's been great. I mean, from people that have came and watched to the Peters family for organizing. I mean, all I heard, not only from my part, but from people that everything was perfectly run. I was a bit curious to see what it was going to be like, but I think for a first try, I'll give them 9 out of 10.
Also eine 9 von 10. Tobi, bevor wir auf das Sportliche eingehen, was würdest du denn der Veranstaltung auf einer Skala von 1 bis 10 geben?
Ich glaube, ich würde Nicolas Colserz durchaus zustimmen. Auf jeden Fall eine 8, eine 9. War ein tolles Event. Vieles ein bisschen anders, als man es kennt. Angefangen von, ja, wie Nicolas das schon sagte, mit der, dass die Familie in die Organisation integriert ist, dass du hier auf dem Platz an mehreren verschiedenen Stellen Food Trucks hast und nicht irgendwie hier Canapés, sondern halt Burger, Hot Dogs, aber alles auch irgendwie vernünftiges Essen, also jetzt nicht so triefendes Fast Food, sondern ne, Bio-Food und so weiter, das Ganze läuft hier bargeldlos ab, unfassbar viele Volunteers hier auf der Anlage, die auch vorab super cool vorgestellt wurden in den sozialen Medien des Turniers. Damit hat das Ganze so ein bisschen ein Gesicht bekommen und ja auch eng zusammengearbeitet mit dem belgischen Verband. Rundherum wirklich eine gelungene Veranstaltung. Und ich sag mal, wenn das nächstes Jahr das Spielerfeld vielleicht auch noch ein bisschen prominenter wird als dieses Jahr, da kommen auch noch mehr Leute und so weiter. Und ich glaube, das hat viel Potenzial, weil es wirklich ein unheimlich cooles Format ist, ja.
Und sowas spricht sich dann natürlich auch im Spielerkreis rum. Die Ersten haben es jetzt getestet, dürfen also dann gerne auch wiederkommen und sie werden sicherlich ihren Kollegen dann auf der Tour davon berichten. Derjenige, der sicher eine 10 von 10 möglichen Punkten am Ende geben würde, das ist Adrian Ortegi. Der Spanier, der hat nämlich das Turnier am Ende für sich entschieden, hat sich im Finale deutlich durchgesetzt gegen den Franzosen Benjamin Hébert. Ortegi als geteilter Achter in diese K.O.-Runde reingegangen und er ist im Grunde bestes Beweismittel dafür, dass man durch dieses Format eben ja ein okayes Ergebnis im Zählspiel dann durch Nervenstärke im Matchplay dann in ein sehr gutes Ergebnis sogar wenden kann.
Absolut. Also ich denke mal, so ein 8. Platz nach 2 Runden ist ein bisschen mehr sogar noch als okay. Und er hat die ganze Woche unheimlich stark gepattet und er hat ein Wahnsinns-Bunkerspiel auch. Das ist wirklich auch unfassbar. Aber ich glaube wirklich, der Schlüssel lag bei ihm im Putter. Und ich meine, er hat alle 3 Knockout-Runden heute unter Par gespielt. Ist da auch der Einzige gewesen, der alle 3 Knockout-Runden unter Par gespielt hat. Und ja, ist ja auch kein Unbekannter, was Matchplay anbelangt. Hat letztes Jahr im Finale des Paul Lawrie Matchplay in Bad Griesbach Marcel Sieben geschlagen und lag da, ging das Ganze über 18 Löcher. Wenn ich mich recht entsinne, lag er nach 9 Löchern schon 3 down und ist also eine echte Kämpfernatur und ein sehr, 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 sehr guter Matchplayer.
Und er hat sich durchgesetzt im Viertelfinale heute zunächst gegen Jorge Campillo, seinen Landsmann. Der hatte nach 2 Runden Zählspiel noch in Führung gelegen und mit Jorge Campillo habt ihr, Tobi und Robin, nach dem Viertelfinal aus auch gesprochen. Wir hören mal in seine Statements rein.
Well, after 2 days, yes. Obviously, I would rather play medal play on the weekend, but I mean, it is what it is. Still finish fit, which is a good position, and hopefully next week I can play a little better than this morning.
Okay, so how do you like the tournament, the format of play?
It was good. I thought it was fun. This format, this medal match play is good. I like it, and hopefully this year I continue the same.
Also Jorge Campillo auch dann begeistert von diesem Format trotz des frühen Auses. Ortegi ging dann weiter ins Halbfinale, hat sich da auch gegen David Drysdale durchgesetzt. Du hast gesagt, alle Runden, die Ortegi heute gespielt hatte, unter Paar, da war es eine -3. Der Schotte Drysdale mit einer +1, auch da ein wirklich sehr, sehr starker Auftritt des Spaniers, der sich dann eben ins Finale gespielt hat gegen Hébert. Hébert, der hatte in seinem Halbfinale James Heath geschlagen und das war ja der Mann, der im Viertelfinale Nicolas Colserz geschlagen hatte. Im Viertelfinale übrigens Hébert sich durchgesetzt gegen Mike Lorenzo Vera. Und da hatte ich gestern mit Robin noch drüber gesprochen. Lorenzo Vera, das wäre so irgendwo unser Sieger der Herzen gewesen, nachdem er in den letzten beiden Wochen immer Zweiter geworden wäre. Woran hat es bei ihm heute gelegen?
Bei Lorenzo Vera, woran hat es gelegen? Ja, das ist immer eine gute Frage. Ne? Tatsächlich sind wir bei dem Match nicht mitgelaufen, sodass ich dir jetzt gar nicht so leider keine Details geben kann, woran es gelegen hat. Am Ende hat Hébert in dem Match einfach ein Birdie mehr gemacht. Mhm. Der war ja sogar Lorenzo Vera, ja, die waren das halbe Match ungefähr gleich auf. Dann Lorenzo Vera an der 5 mit einem Bogey, ist ja ins Hintertreffen geraten und hat dann nochmal sich auf Even Par 7 zurückgespielt, aber genau in demselben Loch ist Hébert auf einen untergegangen. Ja, und das 9. Loch, die 18, da wurden unheimlich wenig Birdies gespielt die ganze Woche. Das ist nicht unbedingt ein Birdie-Loch. Ja, und da ging's zu Ende.
Worauf ich so raus wollte, war eher so die Frage, kann das auch aus deiner Sicht so ein bisschen physische und psychische Erschöpfung sein? Nach 2 zweiten Plätzen, nach 2 Turnieren, wo man dann ja wirklich bis zum Ende Hochkonzentration gegangen ist und das dann irgendwann vielleicht auch jetzt, wo dann diese Konzentration eigentlich nochmal wieder in, vielleicht noch verstärkter Form abgerufen wird durch dieses Matchplay, durch die Matchplay-Situation, dass da irgendwann dann auch mal der Kopf sagt, ach, Freunde, ich kann nicht mehr.
Kann ich mir eigentlich schlecht vorstellen, denn es war ja das erste Match heute Morgen, da sollte eigentlich schon noch frisch sein, auch vom Kopf her. Ich meine, klar, es ist natürlich gerade für Golfer eine total ungewohnte Situation, weil du, ist ja eher so ein, kann man vielleicht ein bisschen psychologisch mit dem Tennis vergleichen, dass du, klar, hast du ein Match gewonnen, aber beim nächsten geht's halt wieder von null los. Und normalerweise, wenn ein Golfer irgendwas gewonnen hat, dann hat er gewonnen. So dass diese Matchplay-Sache, ein Match gewinnen, das nächste aber wieder gewinnen müssen, das zehrt natürlich schon. Aber andererseits sind so zweite Plätze auch immer eine Bestätigung dafür, dass man vieles richtig macht. Und eigentlich Selbstvertrauen geben und zu wissen einfach, du bist gut in Form, du kannst ganz oben mitspielen, du kannst um Siege mitspielen. Und jetzt ist ein geteilter 5. Platz, ist natürlich auch keine schlechte Platzierung.
Generell die Franzosen überhaupt in den letzten Wochen sehr, sehr gut unterwegs. Das ist ja nicht nur Mike Lorenzo Vera, der jetzt 2 zweite Plätze hatte, sondern auch Alexander Levy vor wenigen Wochen erst in Marokko gewonnen. Jetzt hier in Belgien dann auch wieder gleich 3 Franzosen unter den letzten 16. Also da baut sich in Richtung Ryder Cup doch irgendwo wieder so eine kleine französische Phalanx auf.
Ja, sieht so aus. Ich wollte auch gerade sagen, die wollen selbstverständlich alle zum Ryder Cup im eigenen Land, diesen September, Oktober in Paris. Wird halt auch Zeit, ne? Ich meine, die Franzosen, auch ist ja jetzt keiner dabei, dem man irgendwie jetzt einen Freifahrtschein geben würde für den Ryder Cup. Die müssen schon ein bisschen Gas geben, auch wenn sie es dann in der Punkteliste oder Weltrangliste nicht schaffen, sich da nach vorne zu spielen, dann sich anzubieten für den Captain's Pick. Und da haben natürlich einige jetzt und allen voran Benjamin Hébert einiges für getan.
Und Benjamin Hébert, der war im Finale mit einer Minus 1 nach den 9 Löchern dann rausgegangen, aber hatte eben das Pech, dass er auf Adrian Ortegi kam und der am Ende mit einer Minus 3 abschloss. Wir hören mal rein, was Benjamin Hébert nach dem Finale gesagt hat.
Adrian is a very good player, especially I think in this kind of format. He already won one tournament in match play last year, so... but I did my best. Maybe the birdie on 17. If I made birdie on 17, you can put him a little bit more under pressure for the 80. But I tried my best but it's still a good week.
Das Beste war am Ende von Benjamin Hébert nicht gut genug. Er hat es angesprochen. Diese Matchplay-Bilanz, die du ja vorhin auch schon mal angedeutet hattest, von Adrian Ortegi, hat schon mal ein Match gewonnen, hat sich jetzt hier, oder Matchplay-Turnier gewonnen, hat sich jetzt hier im Matchplay auch wieder durchgesetzt. Wo wir gerade vom Ryder Cup gesprochen haben, ist auch einer, den Thomas Björn irgendwie vielleicht mal auf dem Zettel haben kann.
Ja, könnte durchaus. Zumindest hat er sich jetzt auch angeboten, wurde das vorher noch im kurzen Siegergespräch vor der Presse vor der Pokalübergabe gefragt, wie es denn aussehe. Und Adrian Ortegi meinte nur, ja, Thomas, ich bin da. Ich nehme mich mit.
Also, man kann ihn anrufen, da ist er offen für. Ans Telefon wird er gehen, wenn Thomas Björn dann durchklingelt. Also Adrian Ortegi, der Spanier, gewinnt vor Benjamin Hébert, dem Franzosen. Auf Platz 3 folgt David Drysdale, der hat sich im Spiel um Platz 3 beziehungsweise Platz 4 durchgesetzt gegen James Heath. Und das war eine recht enge Kiste, ein bisschen zäher als die anderen.
Absolut, Drysdale ist mit 1 unter, hat er sich den dritten Platz geholt, wobei man bei David Drysdale sagen muss, auch wieder eigentlich eine interessante Geschichte, hat, glaube ich, in 11 Starts dieses Jahr 2 Cuts gemacht und hat sich heute Morgen schon, das muss man einfach auch so sagen, echt, also durch das Viertelfinale gesneakt, hat da mit einer 2 über, also das Match gegen Victor Perez ging 3 über zu 3 über nach 9 Loch aus und ging dann an Stechloch und da hat Drysdale tatsächlich dann das erste Birdie heute Morgen gespielt und ist dann damit weitergekommen. Hat er auch selber gesagt, da wusste er, dass er sich da durchgesneakt hat durch das Viertelfinale. Das Halbfinale hat er dann deutlich verloren gegen den späteren Sieger. Gut, der Mann ist, wie gesagt, ist ja auch schon nicht mehr ganz so jung und hat bisher keine sonderlich tolle Saison gespielt, kam jetzt ein bisschen unerwartet. Ja, manchmal brauchst du halt auch Glück irgendwie, um eine Runde zu überstehen und dann ist nochmal was möglich und ganz ehrlich, ich hätte absolut nicht damit gerechnet, dass der sich den dritten Platz holt und der hat halt genau einmal heute unter Par gespielt und das war das Spiel um Platz 3. Er war da, als er gebraucht wurde. Und hat geliefert.
Und so sich einen dritten Platz geholt und sicherlich auch Selbstvertrauen dann für die nächsten Wochen. Steht ja doch noch einiges an auf der European Tour, was sich für zu kämpfen lohnt, auch aus deutscher Sicht. Wir hatten ja auch in den letzten Tagen sehr viel Fokus auf die deutschen Teilnehmer gelegt. Maximilian Kiefer, der hat am besten abgeschnitten, der hat sich in die Runde der letzten 32 reingespielt und ebenfalls in der Knockout-Phase mit dabei war Marcel Schneider. Die beiden haben auch so ein bisschen Pech gehabt, dass sie am Ende eben dort gescheitert sind, können aber sicherlich viel Positives mitnehmen. Tobi, aber das sind die beiden einzigen Deutschen, die wirklich Positives mitnehmen für die nächsten Wochen.
Ich befürchte es ja. Der Rest ist ja nur schon gescheitert, bevor überhaupt dieses neue Format zum Tragen kam. Aber gut, andererseits, es sind ja nicht in allen Fällen immer nur Ergebnisse. Marcel Sieben zum Beispiel hat das Ganze auch so ein bisschen als Vorbereitungsturnier gesehen, hat ein paar technische Veränderungen macht er derzeit am Griff, am Takeaway zum Beispiel. Haben wir ja schon drüber gesprochen, bei einigen lief es halt richtig bitter, wenn ich an Bernd Ritthammer denke. Der da mit einem verlorenen Ball quasi ausgeschieden ist. Klar sind die Ergebnisse nicht sonderlich doll, aber es kennt ja jeder im Golf, es geht nicht immer nur um die Ergebnisse, es geht auch um darum, gute Schläge zu machen. Und weil langfristig sind gute Schläge und schlechte Ergebnisse besser als schlechte Schläge und gute Ergebnisse.
So sieht's aus. Und nächste Woche wird's dann ja deutlich ernster. Dann steht ein deutlich höher dotiertes und auch, ja, besser besetztes Turnier an. BMW PGA Championship, nämlich sozusagen das Flagship-Turnier der European Tour im Wentworth Club. Da geht's dann zur Sache. Ich will dich jetzt nicht zu sehr aus der Reserve locken, Tobi, aber hast du für nächste Woche schon einen Tipp parat oder sagst du, na, ich warte erstmal so die paar Tage ab?
Ich würde tatsächlich Letzteres nehmen und noch ein paar Tage abwarten. Ich habe das Feld jetzt, ich kenne das nicht. Es wird natürlich alles da sein, was Rang und Namen hat. Das wird echt richtig gut. Da werden eigentlich alle dabei sein, die im Race to Dubai und also wer reinkommt, wird da sein. Und das wollen sie alle spielen. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, wir haben jetzt auf der PGA Tour, ja, in den letzten Wochen, weil die Events einen Tacken kleiner waren, auf der European Tour viele, viele Europäer gespielt, die jetzt nach längerer Zeit mal wieder auf die ET zurückkommen. Wird auf jeden Fall eine spannende Sache, wird ein Riesending, wo sich auch natürlich die ganze Golfwelt wieder treffen wird. Ich wage jetzt aber mal noch keine Prognose.
Warten wir es einfach ab. Adrian Ortegi wahrscheinlich auch mit dabei. Der ist jetzt 14. im Rolex-Ranking im Race to Dubai. Also der kann sich da ja dann erstmal eine schöne Platzierung, hat sich um 6 Plätze nach oben verbessert durch diesen Sieg. Und er ist der 2. spanische Sieger in diesem Jahr auf der European Tour. 5 Wochen nachdem Jon Rahm das bei der Open de España geschafft hat. Also spanische Erfolge momentan auch. Ja, durchaus vertreten auf der European Tour. Mal gucken, wer dann in der nächsten Woche gewinnt. Und den Sieger, den hören wir natürlich auch gleich noch im Interview vorher. Aber vielen Dank an Tobias Hennig von golfpost.de und an Robin Bulitz, der ja gestern bei uns war. Jungs, danke für deine, Tobi. Vor allem, du warst 3-mal bei uns in den letzten Tagen, für deine Expertise und deine Berichterstattung von diesem Turnier.
Sehr gerne.
Alle weiteren Infos kriegt ihr natürlich auch bei den Kollegen von Golfpost dann in schriftlicher Form. Da findet ihr übrigens auch diesen Podcast dann verlinkt. Tobi, wie geht's jetzt für euch weiter? Ihr habt morgen nochmal Gelegenheit, den Platz nochmal ohne die Stars genießen zu können. Ihr dürft nochmal spielen.
Genau so ist es. Jetzt haben wir uns hier 4 Tage lang darüber ausgelassen, über viele gute und einige schlechte Schläge, und dann wollen wir doch mal morgen schauen, wie viele gute Schläge uns gelingen. Ich hoffe ehrlich gesagt, sie stecken die gelben Abschläge noch, weil von den Profi-Abschlägen zu spielen habe ich nicht so wahnsinnig viel Bock drauf.
Also dann wünsche ich euch, dass sie da eben noch entsprechende Veränderungen am Platz vornehmen, dass ihr dann wieder normal spielen könnt und dann entsprechend auch eure normalen Ergebnisse dorthin legen könnt. Tobi, vielen Dank.
Sehr gern.
Und wir hören den Sieger Adrian Ortegi in seinem Interview nach gewonnenem Event.
Belgian Knockout Champion. What's the feeling like? That's a fantastic trophy.
I'm very, very happy. Very happy, very relaxed now. After those last 9 holes against Ben that were very, very tight. I mean, I think we both played a very good golf. And I'm just very proud about my week. I think my caddy Ian is as well. So just very happy.
I mean, you're unbelievable. Mono and mono kind of stuff. You won a match play event last year. You've got this knockout under your belt. I mean, what is the trick of the trade?
I don't know. Actually, it's not exactly the same format as last year. So I actually just tried to play against myself. Obviously, your opponent is just next to you. But I just tried to focus on my game. It's still stroke play, so that's what I tried to do. And, I mean... I've been doing very well at the end.
What's it like on this golf course? Because it's a very demanding track, you know, very tight, hard bouncy, small greens, very windy, and it's obviously a whole new format as well.
Yeah, obviously, I mean, the course changed quite a lot during those days. It was more firm at the end. Obviously, the greens are not very big, so you have to make the ball bounce in the right spot every time. But it's a lovely course. I mean, I think it's just lovely with those flowers. The crowds were beautiful as well. Were very, very nice. And it was. I really liked the course since the first day.
Well, I got to ask you the question. Ryder Cup, obviously this year, you know, you're a match play guru, you know, one-on-one guru. I mean, what you fancy in it? Do you think Thomas Bjorn's looking at you hard and proper?
Yeah, Thomas, if you're looking at me, you know, I like match play. I mean, it's just still a lot of season to go. Obviously, the good events coming now with the Rolex Series next week, then Italy, and lots of points to make there. So, I mean, the season is still very long, but looking for Ryder Cup in a few months. Yeah.
Well, it's a step in the right direction, Adrian. And I tell you what, fantastic trophy, fantastic winner, Belgian knockout champ. Well done, mate.
Thanks very much.
Go on, give it a kiss. Mm.
Ein Schmatz für den Pokal von Adrian Ortegi. Also, das hat sich der Pokal verdient, das hat sich Adrian Ortegi verdient und das haben sich auch die Kollegen von golfpost.de verdient, die uns ja in den letzten 3 Tagen oder 4 Tagen sogar mit Rat und Tat und ihrer Expertise von vor Ort zur Verfügung gestanden haben, eifrig Stimmen gesammelt haben. Alles rund um das Belgian Knockout, rund um den Golfsport allgemein könnt ihr natürlich auch gerne bei den Kollegen nachlesen. Golfpost.de, eure Adresse für schriftlichen Golfsport im Internet und eure Adresse für Audio-Content in Sachen Golfsport im Internet. Das ist natürlich meinsportradio.de und wir blicken gleich voraus auf den nächsten Monat, nämlich auf den Juni. Vom 20. bis 24. Juni gibt's die BMW International Open in Köln und meinsportradio.de ist vor Ort, wird live übertragen an allen 4 Turniertagen und wir haben vorab schon mal den Platz für euch getestet. Unser Kollege Thomas Wischniewski ist gleich bei mir und der berichtet von seinen Eindrücken.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
20. bis 24. Juni, das sind die Eckdaten für die BMW International Open 2018 und wir werden wie im letzten Jahr schon hier auf meinsportradio.de wieder live übertragen. Jeden Tag quasi in voller Länge, also zumindest im Rahmen der Weltbildzeiten, werden wir für euch da sein und euch alles Wissenswerte aus dem Golfclub Gut Lerchenhof vor den Toren Kölns in die Wohnstuben bzw. auf eure mobilen Endgeräte bringen. In dieser Woche wurde das Turnier schon mal offiziell, nicht eingeläutet, aber so zumindest vorgestellt im Rahmen eines Presseevents. Und dazu haben wir unseren Kollegen Thomas Wischniewski hingeschickt. Hallo Thomas.
Hallo Malte. Hingeschickt ist sehr schön. Ja, ich bin relativ kurzfristig in das Vergnügen gekommen, mitspielen zu dürfen. Hingeschickt, ja.
Ah, du bist vor allen Dingen freiwillig hingefahren. Das ist
ja, ich habe Montag davon erfahren, dass ich Dienstag doch noch eine Startzeit hatte und bin dann Montag ins Auto gestiegen, 500 Kilometer nach Köln gefahren, beziehungsweise Düsseldorf und habe mir das angetan und sehr gerne angetan. Der Platz ist schon toll, aber ich erzähle gleich mehr.
Du hast also quasi den Florian Fritsch gemacht.
Ich habe den Fritsch gemacht, genau. Fliegen war mir jetzt nicht drin. Ich hatte das Problem, dass ich meinen Driver nicht mit ins Auto bekam oder nicht mitnehmen wollte. Ansonsten wie der Fritsch mit dem Auto von A nach B, von Turnier zu Turnier sozusagen. Es ist schon, war auch ganz praktisch. Ich hatte ein Auto vor der Tür und das war ganz angenehm. Und die Fahrerei am Montag vergessen wir mal. Das war ein bisschen über die A2, die sie gerade neu überall Baustellen einrichten. War ein bisschen tricky. Aber dafür hatte ich am Dienstag tolles Wetter. Das war schon gut.
Und du hattest einen tollen Golfplatz vor dem Schläger sozusagen und den Blick auf einen wirklich tollen Golfplatz. 18 Löcher, die sich dort in Köln oder vor den Toren Kölns in Pulheim im Golfclub Gut Lerchenhof dann dem Auge darbieten. Und da kann man wirklich sagen, das ist einer der schönsten Plätze in Deutschland.
Ja, ich habe schon relativ viele Plätze in Deutschland spielen dürfen. Der Platz ist in der Tat schon sehr beeindruckend. Also sowohl vom Design her, ist auch ein bisschen älter schon. Und auch wenn man da schon ankommt, ein riesen Stahltor, was geschlossen ist, wo du einfach gar nicht mal so einfach rauffahren kannst. Es liegt wirklich mitten im Nirgendwo. Der Turnierveranstalter hat auch schon gesagt, Parkplätze drumherum gibt es. Aber es wird auch einen Shuttlebus geben für alle Fans, die Donnerstag, Freitag bei freiem Eintritt auf die Anlage kommen können und Samstag, Sonntag, weil das ist nicht so ganz einfach, da hinzukommen mit dem Auto, weil, wie gesagt, mitten in der Pampa eine Bundesstraße. Ich würde allen, die da hinfahren wollen, sich das anschauen. Also A, fahrt hin, das lohnt sich und B, nimmt den Bus.
Und es ist aus mehreren Gründen noch extra interessant, sich dieses Turnier in diesem Jahr in Köln zu gönnen, denn es ist die 30. also die Jubiläumsausgabe der BMW International Open. Seit 1989 ist dieses Turnier ja fester Bestandteil der European Tour und es ist, Thomas, das letzte Mal, dass sie in Köln ausgetragen wird.
Genau, der Veranstalter ist ja BMW selber, also es ist ja auch eine außergewöhnliche Geschichte und es ist, glaube ich, das älteste Turnier auf der European Tour, inzwischen nach Italien, meine ich, das dauerhaft gespielt wird, beziehungsweise das dauerhaft denselben Sponsor hat. Der Veranstalter hat auch irgendwann mal erwähnt, wenn man sich das so anschaut, was vor 30 Jahren an Sponsoren auf den anderen Turnieren unterwegs war, die meisten Firmen gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Und BMW ist seit 30 Jahren dabei und die haben sich jetzt dafür entscheiden müssen, aus organisatorischen Gründen, weil die European Tour sehr, sehr rigide Vorgaben macht, nicht nur an dem Platz, sondern auch was Logistik angeht, etc. pp. Und in zwei Plätze zu investieren, inklusive Infrastruktur, das war dann BMW einfach auf Dauer zu teuer. Und da man den Home-Turf Eichenried ja hat in München, hat man sich für Eichenried entschieden. Der Präsident des Golfclubs Lechenhof zeigte sich da auch als sehr, sehr fair und hat auch Verständnis gezeigt dafür, dass man sich für München entschied. Ist natürlich ein bisschen traurig. Ich persönlich muss dir sagen, der Platz ist so, man sieht ihm an, dass er ein bisschen älter ist. Er ist mit 6.356 von Weiß schon lang, ist aber auch für European Tour Verhältnisse relativ eng, weil das ist schon so ein Parkland-Kurs, da ist die Logistik für die Fans. Ich bin gespannt, wie sie das stemmen. Das machen sie ja nicht zum ersten Mal. Aber diese vielen erwarteten Fans da über den Platz zu führen, der Platz wird hinterher wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so schön aussehen, also an den Randbereichen, wie er es jetzt tut. Deswegen ist Eichenried, glaube ich, schon macht Sinn. Und wie gesagt, BMW sagt auch völlig zu Recht, einmal Geld investieren, das ist teuer genug, muss reichen.
Was allerdings auch sehr schön in Köln ist, oder dass eben dieser Kurs durch eine Hügellandschaft geprägt ist und diese Hügellandschaften, die grenzen die einzelnen Fairways voneinander ab und liefern gleich so ja, kleine Naturtribünen für die vielen Zuschauer, die auf jeden Fall erwartet werden. Der Kurs, ein Jack Nicklaus-Kurs, übrigens der einzige von Jack Nicklaus entworfene Golfkurs in Deutschland, und der folgt einer bestimmten Philosophie. A good shot should not be punished. Das ist das Motto, was Jack Nicklaus diesem Kurs und eigentlich allen seinen Kursen gegeben hat, die er designed hat. Herausfordernd, abwechslungsreich und fair. Du hast dich selbst davon überzeugen können.
Ja, das ist in der Tat. Also der Platz ist wirklich fair. Wir hatten das Glück, dass wir die Second Cut und vor allem das Rough runtergemäht hatten zu uns. Haben wir noch 4 Wochen. Das war aber auch trotz allem. Also selbst der Second Cut ist schon, wenn der Ball da liegt, schon nicht einfach zu spielen. Und das Rough ist, es ist, wenn es hochgewachsen wird, schwierig. Also schlechte Strategie werden bestraft. Triffst du aber das Fairway oder liegst du auf dem Fairway, ist das schon jetzt schon in einer Form, wo du sagst, boah, wird in 4 Wochen noch besser sein, wenn das Wetter so bleibt. Da machst du als Spieler nichts verkehrt, wenn du das Fairway triffst. Aber das machst du ja generell nie bei keinem Golfplatz. Und der Platz ist jetzt ein bisschen angepasst worden. Man hat in so 2-3 Bahnen die Bunker so ein bisschen vergrößert oder eingebaut, damit die Drives nicht so lang werden können, weil die Fairways wurden enger gemacht und damit man den Longhitter nicht irgendwie den Platz auseinandernehmen lässt. Du musst schon genau wissen, was du tust. Du musst den Platz auch kennen. Das war auch mein Problem. Du musst den Platz wirklich auch schon mal gespielt haben, damit du weißt, was passiert hier wo. Es ist sehr, sehr viel Wasser auf dem Platz. Es sind sehr, sehr viele Bunker auf dem Platz. Die Bunker sind teilweise auch tief, auch Landezonenbereichen. Also gut, ich habe da in den Landezonen meistens nicht gelegen, weil ich bin dann eher kein Longhitter. Aber der Platz ist schon sehr, sehr schön, in sehr, sehr schönen Modus. Und Jack Nicklaus, das hat sich auch wirklich viele Gedanken gemacht. Und auch diese, du sprachst an diese Hügel, das ist ja dieses Stadium-Course-like, wo die Zuschauer dann auf den so leichten Wellen stehen können und zugucken können, ist schon sehr, ich finde das also sehr, sehr klassischer Golfplatz. Also sehr, sehr schöner Golfplatz, sehr klassisch. Und die Grüns haben wir jetzt nochmal gesandet. Die werden dann noch schneller werden. Das ist schon ein anspruchsvoller Platz. Also du musst dir auch genau überlegen als Spieler, wo steht die Fahne, wie greife ich an, was tue ich hier. Du musst schon wirklich, wenn du dann einmal einen guten Schlag machst, wirst du auch belohnt. Also so ist es nicht. Es ist schon nicht so eine Wiese, wie es ja teilweise heutzutage auch in Amerika gibt, wo alles weggemäht ist und wo du einfach hau drauf, du findest den Ball sowieso wieder. Nee, das ist da nicht so.
Also wird eine spannende Veranstaltung. Und was man auch sagen muss, was zur Spannung letztlich noch beiträgt, ist, dass der Platz so kombiniert und komponiert wurde, dass die Schlusslöcher, sowohl der Front als auch der Back Nine, jeweils die herausforderndsten Löcher des Platzes sind. So zumindest der Anspruch von Jack Nicklaus. Kannst du das bestätigen, Thomas, dass da wirklich die Schlusslöcher, also die 9 und die 18, dann nochmal an der Schwierigkeit ein bisschen herausstechen?
Ich hatte das Vergnügen, weil es Kanonenschlag war, an der 18 zu starten. Das ist in der Tat, das ist ein Grün, das sich so ein bisschen, also die ganze Fairway geht am Wasser lang. Rechts in den Zonen sind, wenn du ein bisschen rechts bleiben willst, sind diverse Bunker. Und das Grün zieht sich so ein bisschen ins Wasser rein. Ich fand jetzt diese Bahn jetzt nicht so mega schwer. Es sind 383 Meter für die Pros von Weiß. Wir hatten 363 Meter. Ja, es ist halt durch das Wasser. Es ist halt, aber für die Profis ist das kein Hindernis. Also das ist, Wasser ist so eine Geschichte, wo ich sage, das ist dann für Amateure eher so ein mentales Ding, aber ich glaube, für die Pros ist das nicht so das große Ding. Ich fand den Platz generell sehr ausgeglichen. Also das war jetzt nicht so, dass du irgendwo was geschenkt bekamst, auch als Amateure nicht. Die kürzeste Bahn war ein paar 4 mit 100 und ich gucke gerade 65 Meter. Das ist allerdings Lakeview. Das ist allerdings auch das Hole, wo es für ein Hole in One Auto gibt. Da spielst du komplett von dem Weiß und von Gelb über ein Wasserhindernis und kurz vor dem Grün, also kurz hinter dem Wasser, kommen nochmal so 2 Bunker. Wenn du einen Tick zu kurz bist, schwierig. Aber ansonsten ist der Platz konstant anspruchsvoll. Also du kriegst nirgendwo mal so eine Bahn, wo du sagst, hier kann ich mich ausruhen.
Da hat Martin Keimer auch mal was zu gesagt. Er hat gesagt, die 13, The Oaks, so genannt, ein paar 5. Das ist für ihn das einzig echte Birdie-Loch. Was hast du da gespielt?
Muss ich gerade überlegen. Da habe ich eine Nummer 13, eine 6 gespielt.
Okay, das ist
also, eine 5 gespielt, sogar habe ich ein paar gespielt.
Paar gespielt.
Ja, eine 6 gespielt. Die paar war davor. Ich habe relativ schlecht geputtet. Also die Grüns waren, wie gesagt, gesandet. Sehr, sehr viele Breaks drin in den Grüns und durch den Sand kommt das Break mal oder kommt nicht. Und ich habe echt Schwierigkeiten gehabt mit den Breaks. Tempo war immer ganz okay. Ich habe zweimal einen Vierpart geschoben. Also, kannst du ja keinem erzählen. Aber ich fand die Bahn, also es sind in der Tat die 13 ist eine Chance für die Pros. Ich fand jetzt auch die 1 fand ich jetzt auch nicht so schwierig für die Pros. Die Bahn haben alle einen Namen. Easy Going ist der Name der 1. da ist der Name wahrscheinlich Programm. Es ist in der Tat ein Platz, ich glaube, minus 11 ist der Platzrekord auf der Anlage von Sergio Garcia. Du wirst keine extrem niedrigen Scores sehen, glaube ich. Das ist schon so, dass du wirklich die Spieler, du musst auch, Niklas ist ja so ein Kandidat dafür, du musst das richtige Eisen ins Grün haben. Also wenn du da irgendwie mit dem Eisen 6 in einige Grüns kommst, dann ist es zwar schön, dass du das triffst, aber die Grüns sind so schnell, dass dir die Bälle weglaufen. Also da musst du schon taktisch schon sehr, sehr klug spielen. Ich glaube, dass ein Keimer, der ist ja auch einer der Starter, der den Platz ja sehr gut kennt, durchaus Chancen hat, aber das ist eine Anlage, die ist wirklich fair. Also du kannst da wirklich, ich glaube, da wird keiner bevorteilt werden. Oder wie gesagt, die Longhitter haben da keinen riesen Vorteil. Du musst schon taktisch sehr klug spielen, du musst wirklich 4 gute Tage haben oder 3,5 gute Tage haben. Kannst aber auch genauso gut, wie gesagt, Dinger verhauen und dir an einer Bahn das Genick bringen.
Große Namen sind schon verkündet worden, die teilnehmen dann beim Turnier vom 20. bis 24. Juni in Pulheim vor den Toren Kölns. Sergio Garcia, hatte Thomas schon gesagt, Martin Keimer ebenfalls dabei. Tommy Fleetwood, der Race to Dubai-Sieger der letzten Saison, ist mit dabei. Ernie Els ist mit dabei. Thomas Björn, der Rekordsieger der BMW International Open, ist dabei. Und aus deutscher Sicht Stefan Jäger, Maximilian Kiefer, Marcel Siem und aus deutschsprachiger Sicht auch der Österreicher Bernd Wiesberger. Thomas, bei diesem Presseevent, bei dieser Vorstellungsrunde, da waren ja nicht nur Golfer, da war ja auch sonst Prominenz.
Ja, ich habe das Vergnügen gehabt, Stefan Kiesing kennenzulernen. Auf der Toilette, das darf man ja fast gar nicht sagen. Da war ein Carsten Hutweger war dabei. Kiesling hat da mitgespielt und wir haben auch ein bisschen mit ihm unterhalten, auch nach der Runde. Und auch gefragt, was er jetzt in Zukunft macht und wie so seine golferische Karriere ist. Bis jetzt hat er kaum Zeit gehabt, wird sich ein bisschen mehr dem Golf widmen in Zukunft. Erstmal geht es mit der Familie auf große Weltreise. Das war ein sehr, sehr entspanntes Turnier. Also es waren halt die bekannten Fernsehgrößen da, die man so kennt in dieser Welt. Herr König von RTL und noch ein paar andere Kollegen. Aber es war halt eine sehr, sehr freundschaftliche, sehr, sehr gelockerte Atmosphäre bei tollem Wetter. Wir hatten so 22 Grad. Es gibt keine Ausrede wegen des Wetters. Wir hatten keinen Wind. Wir hatten am Anfang viel Sonne, dann wurde es ein bisschen wölkiger. Aber eigentlich keine Ausrede für schlechte Scores. Und es war... Ja, war halt ein schönes Turnier. Die Promis haben es nochmal aufgelockert. Es waren relativ wenig Teilnehmer. Ich war überrascht, weil hieß maximal 80. Wir waren, glaube ich, 50 Teilnehmer knapp. Da wären also noch Plätze frei gewesen. Ich hätte auch gerne, dass Felix dabei gewesen wäre. Hasescheiner letztes Jahr, der Netto A gewonnen hat. Mein Sportradio-Kollege, der mit dir unter anderem auch die German Open übertragen wird. Weil ich glaube, Felix wäre das ein Platz gewesen, der ihm gelegen hätte.
Der wird sich den Platz auf jeden Fall für uns auch nochmal angucken und dann für den Kommentar gerüstet sein. 20. bis 24. Juni sind wir also vor Ort dann auf Gut Lerchenhof im Golfclub und werden dann für euch von dort, von der BMW International Open 2018 live berichten. Natürlich auch viel drumherum dann noch einfangen. Alle Podcasts zum Thema, unsere Live-Übertragung, all das findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de. Die Podcasts bei iTunes in unserem Channel dort und natürlich auch alles zu verfolgen. Podcasts und Live-Übertragung ganz bequem von unterwegs mit unserer App für iOS und Android. Die gibt's in den entsprechenden Stores für umsonst. Aber die ist nicht umsonst, denn die bietet euch außer Golf natürlich noch eine ganze weitere Menge an Sport. So zum Beispiel auch unsere Rundumversorgung zur Fußball-WM 2018 in Russland. Darauf weisen wir euch jetzt noch hin. Das war's dann auch für heute mit nur Golf hier auf meinsportradio.de. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Pfingsten noch, sofern ihr uns direkt am Montag hört. Ansonsten viel Spaß auch beim Golfen. Das Wetter wird ja wieder besser und bleibt uns gewogen. Wir melden uns natürlich mit den Updates von den aktuellen Turnieren in dieser Woche wieder hier bei uns auf meinsportradio.de. Und jetzt der angekündigte Hinweis auf unsere ausgedehnte WM-Berichterstattung.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und hole dir alle Infos zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Kick and Rush auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.